Wer von euch Ehepaaren hat bei der Hochzeit oder bei der Hochzeitsfeier irgendwas Lustiges oder Peinliches erlebt? Gibt es irgendjemanden? Kann irgendwer eine Geschichte erzählen? Erdtrude.
Ja, eine Feier halt. Das Spiel, wo man die Schuhe hochhält und was ich einschätze, wie
das lief nicht so gut. Ja. Okay, lustige Spielchen bei der Hochzeitsfeier. Ist auch irgendwem so was wirklich Peinliches passiert? Ich meine, es gibt ja so witzige Sachen, ne? Dass Leute dann den Ring vergessen haben, wo sie die Ringe tauschen sollen oder... Ja, das war besonders peinlich, gell? Jennifer und ich, wir haben uns gestern, weil es so zum Thema passt, auf YouTube so Sachen angesehen. Ne? Da gibt es in Amerika so diese Tradition, wo der Pastor sagt, ja, wenn irgendjemand was gegen die Ehe hat, dann soll er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Und da war die Ex-Freundin von dem Typen hinten und hat hier riesen Radau gemacht. Aber es gibt so Sachen, ne? Du lernst das Trauversprechen auswendig und dann bist du so nervös, hast ein totales Blackout und hast nichts zu sagen. Oder gibt es so wirklich witzige Videos online, wo die Braut einen Lachanfall kriegt wegen einem Versprecher des Ehemannes und sie, oder des zukünftigen Ehemannes und sich nicht mehr einkriegt und sich einfach totlacht vorne oder genau, gibt es zahllose, die ohnmächtig werden. Vor allem die Männer, weil sie in den heißen Anzügen sind. Oder gab es eines, wo dem Trauzeugen, als er den Schritt nach vorne macht, um die Ringe zu bringen, die Hose runterrutscht. Und dann war der den Gürtel vergessen offensichtlich und dann war die Sache auch so ziemlich gelaufen. Oder die klassische Szene am Pool, Hochzeit am Pool und irgendwer rutscht aus und nimmt die Braut und den Pastor mit in den Pool. Oder die Hochzeitstorte fällt um, der Tisch mit der Hochzeitstorte, wo die Torte anschneiden wollen bei der Hochzeitsfeier. Gibt so interessante Sachen. Unsere eigene Hochzeit ist Gott sei Dank ganz glatt gelaufen. Ich kann mich aber erinnern, die Hochzeit meiner Großeltern war sehr interessant. Die haben so irgendwann so in ihren 70ern nochmal kirchlich geheiratet, weil der Opa schon mal geschieden war vorher und die dann, waren ja alle katholisch, nicht mehr heiraten durften und dann irgendwann kam meine Mama und ihre Schwester auf die glorreiche Idee, dass seine Ex ja schon lange verstorben war und jetzt könnten sie ja kirchlich heiraten. Und dann gab es so eine kirchliche Trauung von den 70-Jährigen. Und da war so ein ganz netter Priester, ich glaube aus Polen war der, und der hat sich auch so ganz artig an den Text gehalten, was er so vorlesen musste. Und war erstmal sehr witzig, weil mein Opa schon sehr schlecht gehört hat. Und als der Pastor dann, oder der Pfarrer dann gefragt hat, willst du sie als seine Frau annehmen, hat der Opa gesagt, was? Was sagt er? Und dann, nachdem das über war und der Priester dann diesen Hochzeitssegen gesprochen hat, hat er brav vorgelesen und hat gebetet, o Herr, segne doch die Kinder, die du ihnen schenken möchtest. Und mein Bruder und ich, wir haben uns totgelacht. Es können so peinliche Dinge passieren bei der Hochzeit. Und heute wird Jesus einem Brautpaar aus einer sehr peinlichen Situation helfen. Und ich mag das an Jesus. Jesus will helfen, Jesus will segnen, Jesus will Gutes tun. Er will unser Bestes, er will unser Heil. Er ist ein wahrer Menschenfreund, er ist sehr liebenswürdig. Hier im Vers 1, Kapitel 2 in Johannes. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Und es scheint, dass die Maria da eine besondere Rolle hatte bei dieser Hochzeit. Vielleicht hat sogar ein Verwandter geheiratet. Oft war das dann so, dass die Tante die Organisation übernommen hat. Und so eine Hochzeit war eine Riesensache in so einem kleinen Dorf. Da waren alle dort, zusätzlich noch alle Verwandten und Freunde. Und ihr wisst, die Juden, die haben da eine Riesensache draus gemacht. Das war eine Riesenfeier. Die haben 7 Tage lang gefeiert. Ich weiß nicht, wie uns das gefallen würde. Die hatten keine Hochzeitsreise, sondern die blieben daheim. Und jeden Tag sind die Leute zusammengekommen und haben gefeiert, 7 Tage lang. Ich bin froh, dass wir alleine auf eine Hochzeitsreise fahren konnten. Aber damals war es anders. Die haben 7 Tage erstmal mit allen gefeiert. Vers 2, und es war auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Wir wissen, dass Nathanael aus Kana war, wie wir letztes Mal angemerkt haben. Und ich mag das auch an Jesus. Jesus ging zu der Hochzeitsfeier. Jesus war kein Asket. Ich möchte so 3 Anmerkungen dazu machen. Erstens, das wahre Christentum ist nicht irgendwie so was Schweres, Gesetzliches, Todernstes, Freudloses, zu dem die Menschen es manchmal gemacht haben. Nee, es ist okay, auf eine Hochzeitsfeier zu gehen. Ist okay, sich mit dem Paar zu freuen und zu essen und zu trinken und der Freude dran zu haben und die Gemeinschaft zu genießen und Freude an der Musik zu haben. Das ist okay. Ist okay, dieses Leben und diese Segnungen zu genießen, die Gott uns geschenkt hat. Diese Dinge sind eigentlich ein Wegweiser, sind eine Vorschau auf die Herrlichkeit, die Gott für uns bereitet hat. Wir alle, die wir Jesus wirklich nachfolgen, werden eines Tages zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sein. Und wir werden feiern mit Jesus. Diese Hochzeit zwischen dem Bräutigam Jesus und seiner Braut der Gemeinde. Und er wird uns mitnehmen in sein Haus, in den Himmel und für alle Ewigkeit mit uns Gemeinschaft haben. Das ist die erste Anmerkung. Jesus ging zu einer Hochzeit. Ist eigentlich immer gern mit den Leuten zusammen gewesen, selbst mit den Sündern zusammengesessen und hat gegessen. Zweite Anmerkung, was uns das zeigt, ist ganz sicher, dass Ehe und Familie etwas ist, was von Gott gut geheißen wird und gesegnet ist. Ich meine, es war seine Erfindung. Aber wieder, manche Menschen haben daraus irgendwas zumindest Zweitbestes gemacht. So dieses Denken im Mittelalter war das ja vorherrschend. Ja, wenn du wirklich geistlich sein willst, dann bleibst du ehelos. Gehst in irgendein Kloster oder wirst Priester oder sowas. Nee, das stimmt nicht. Ehe ist von Gott gesegnet und Gott sagt uns, es gibt verschiedene Berufungen. Manche sind zum Single-Sein berufen, zur Ehelosigkeit, aber für die allermeisten ist Ehe eigentlich Gottes Programm. Und es war seine Erfindung und es ist was Gutes, es ist ein idealer, bester, perfekter Platz und Plan für das Zusammenleben von uns Menschen. Und er ist der Konstrukteur, er weiß, wie wir am besten funktionieren. Und er sagt, beste Platz für uns, diese Gemeinschaft zwischen Mann und Frau auszuleben, ist die Ehe. In der Hingabe von einem Mann und einer Frau, die beide Jesus lieben und ihm hingegeben sind und ihm folgen und die sich einander hingeben in Treue für das ganze Leben. In guten Zeiten und in schlechten Zeiten, bis dass der Tod sie scheidet. Das ist der Platz, wo ein Mann und eine Frau die Fülle von dem erleben darf und kann, was Gott zwischen Mann und Frau erdacht hat. Da können sie heile Intimität erleben. Und das ist auch der Ort, wo Kinder heil aufwachsen können und Jesus kennenlernen können und zu Jüngern werden können. Und das ist der Ort, wo wir in den Höhen und in den Tiefen des Lebens gemeinsam geistlich reifen und wachsen und Jesus ähnlich werden können. Das ist Gottes Plan. Die Ehe ist gesegnet, ist heilig, ist gut. Moderne Arrangements wie die wilde Ehe oder einfach zusammen zu leben, zusammen zu ziehen oder eingetragene Partnerschaften, ganz gleich in welcher Kombination, das ist nicht dasselbe wie die Ehe. Das kommt der Ehe nicht gleich. Das ist nicht heil.
eigentlich Sünde ist, ungehorsam gegen Gott. Und es entspricht uns Menschen auch nicht, so zusammen zu leben. Nicht emotional, nicht geistlich, nicht seelisch. Und es bringt nicht dieselbe gute Frucht wie die Ehe. Leute, die verheiratet sind, haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Beziehung hält. Es gibt Studien, die sagen, dass wenn zwei Menschen als Jungfrauen bzw. Jungmänner in die Ehe gehen, dass sie eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass die Ehe hält. Und diese Leute haben auch eine höhere Zufriedenheit in allen Bereichen ihrer Ehe. Prinzipiell, Studien finden heraus, dass verheiratete Leute zufriedener sind als nicht verheiratete Leute. Leute, die irgendwie so zusammenleben. Also die Bibel feiert die Ehe als etwas Gutes, als etwas Heiles, als etwas Schönes, als etwas Heiliges. Dritter Punkt, den ich machen möchte, ladet auch ihr Jesus in eure Ehe ein. Ihr braucht Jesus. Ich und meine Frau, wir brauchen Jesus. Jeden Tag. Macht Jesus zum Zentrum eurer Ehe. Seht euch selbst als ein Team zur Ehre Gottes. Ohne Jesus, ohne Hingabe an Gott zuerst, macht die Ehe, die Hingabe aneinander, eigentlich gar nicht wirklich Sinn. Dann ist es eigentlich eine Karikatur. Das ist wie ein Aquarium ohne Wasser. Ehe ist nicht einfach nur irgendwie so ein Vertrag zwischen zwei Menschen. Nee, es ist ein Dreierbund. Dritte Person im Bunde ist Gott. Er ist der dritte Bundespartner. Und in den Prediger 4, Vers 12 heißt es, eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Beste Beispiel für mich ist so ein Dreieck, so ein gleichschenkeliges Dreieck. Gott ist da oben an der Spitze und die Ehepartner bewegen sich auf den Schenkel. Und je näher wir Gott sind, desto näher sind wir auch einander. Also Ehe ohne Gott macht nicht wirklich Sinn. Also baut euer Leben, eure Ehe um ihn auf. Dann werdet ihr glückliche Menschen sein. Dann werdet ihr auch eine glückliche Ehe erleben. Nicht unbedingt eine einfache. Das verwechseln wir oft. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir heile Menschen sein. Also such den Herrn zusammen. Gott, was willst du tun? Wie willst du uns gebrauchen als Ehepaar, als Familie? Kommt gemeinsam in den Gottesdienst. Betet zusammen. Lest die Bibel zusammen. In einer Studie, wo Christen angaben, wie viel sie miteinander beten, hat der Unterschied zwischen denen, die sagen, wir beten viel zusammen, und denen, die sagen, oh ja, wir beten manchmal zusammen, der Unterschied, wie glücklich sie sind, war 15-30% höher. Also sie waren 15-30% glücklicher in diesen verschiedenen Fragen, die die Leute gestellt haben, um Glück zu messen. Und in einer Gallup-Umfrage wurde herausgefunden, dass das gemeinsame Gebet die größte Korrelation hatte mit einer glücklichen Ehe. Die Scheidungsrate zwischen Namenschristen ist genauso hoch wie die allgemeine Scheidungsrate, also ungefähr so 50% oder ein bisschen weniger. Aber bei denen, die sagen, wir gehen regelmäßig zusammen in die Gemeinde, war die Wahrscheinlichkeit, dass die Ehe in der Scheidung endet, schon 30-35% geringer. Bei denen, die jede Woche zusammen beten, hat eine andere Studie herausgefunden, haben nur 7% ernsthaft an Scheidung gedacht. Und bei denen, die täglich miteinander beten, waren es nur mehr 2%. Und dann gab es eine Studie, die herausgefunden hat, dass diejenigen, die zusammen eine christliche, eine geistliche Ehevorbereitung gemacht haben, bevor sie geheiratet haben, und die jeden Sonntag gemeinsam in den Gottesdienst gehen und die jeden Tag gemeinsam beten, die hatten nur mehr eine Scheidungswahrscheinlichkeit von 0,3%. Und nehmt die Zahlen nicht absolut, nehmt es nicht zu ernst. Bei den meisten Studien, die ich gelesen habe, wurde in den Berichten wie es meistens ist, nicht genau die Details genannt, wie die Studie aufgebaut war, diese Details, anhand derer man prüfen kann, wie aussagefähig das wirklich ist, zumindest wenn man ein bisschen eine Ahnung davon hat. Aber der Trend, denke ich, ist offensichtlich. Dass Hingabe an Jesus und wenn wir unsere Ehen um Jesus aufbauen, dass es wirklich einen Unterschied macht, was die Zufriedenheit in der Ehe anbelangt und auch was die Scheidungswahrscheinlichkeit anbelangt. Leute, was Gott uns sagt in seiner Betriebsanleitung hier in der Bibel, das funktioniert wirklich. Ihr Ehepaare, wie sieht es bei euch aus? Wie weit ist Jesus im Zentrum eurer Ehe? Und es ist nie zu spät, Änderungen vorzunehmen. Das ist wichtig. In Vers 3 sehen wir das Problem. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Oh oh, der Wein ist ihnen ausgegangen bei der Hochzeitsfeier. Vielleicht haben die Leute einfach in diesen 7 Tagen mehr gesoffen, als ein Ehepaar angenommen hat. Vielleicht sind auch mehr Leute zu der Feier gekommen. Auf jeden Fall furchtbar peinlich, der Wein war alle. Und das war wirklich eine super peinliche Situation in der Kultur damals. Das war eine Schande. War nicht irgendwie eine Kleinigkeit. Wir würden heute sagen, ah ja, pf, kein Wein mehr, trinkst halt ein Bier. Aber die hatten das Problem, die hatten kein Bier damals. Im Nahen Osten. Nee, nein. Das Problem war, dass Gastfreundschaft ganz groß geschrieben war, wie ihr wisst. Und es war was sehr Unhöfliches, wenn du keinen Wein mehr anbieten konntest. Und die Verantwortung dafür zu sorgen, dass genug da ist, die lag beim Bräutigam. Also seht, was für eine unangenehme Situation das war für dieses Ehepaar. Wenn Jesus da nichts tut, dann wären die das ganze Leben lang in ihrem Dorf als das Ehepaar bekannt, denen der Wein ausgegangen ist. Und wir werden hier das erste Wunder von Jesus sehen. Und ich möchte mir jetzt mit euch gemeinsam 7 Dinge ansehen, die einen Einfluss darauf haben, wenn wir Wunder mit Jesus erleben wollen. Brauchst du ein Wunder in deinem Leben? Braucht ihr ein Wunder in eurer Ehe vielleicht? Vielleicht sagst du ja auch, Mann, mir ist der Wein ausgegangen. Wein war damals ein Symbol für Freude. Hey, ich bin leer, ich bin ausgebrannt. Unsere Ehe ist am Ende. Oder ich bin mit irgendeiner anderen unmöglichen Situation konfrontiert und nur mehr ein Wunder kann mich retten. Und der erste Schritt, den wir hier sehen, ist das Erste, was du tun musst, ist, dass du dir deine Not, deinen Mangel eingestehst. Hör auf, dir selbst und anderen irgendwas vorzugaukeln. Bekenn das. So ehrlich sage ich, die Luft ist draußen. Der Wein ist ausgegangen. Wir müssen unsere Selbstgenügsamkeit aufgeben und diesen Stolz, alles selbst im Griff haben zu wollen. Und wir müssen erkennen und bekennen, ich schaffe es nicht allein. Oder von mir aus als Paar, wir schaffen es nicht allein. Wir brauchen Hilfe von außen. Ich denke, das größte Problem in der Eheseelsorge ist, dass die Leute viel zu spät kommen. Erst wenn es wirklich fast zu spät ist und einer einen Zusammenbruch hat und es nicht mehr möglich ist, den Schein irgendwie aufrechtzuerhalten. Und Leute, es ist einfacher, ein kleines Problem zu lösen, als ein großes. Das ist offensichtlich. Und wir müssen uns auch einander nichts vormachen. Jede Ehe hat Probleme. Das ist normal. Weil wir leben in einer gefallenen Welt. Und wenn du 2 Sünder in einem Haus zusammensteckst, gibt es Probleme. Das ist normal. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr Probleme habt in eure Ehebeziehung, mit denen ihr selber nicht mehr klarkommt und ihr versucht das Beste und es geht trotzdem immer weiter bergab, dann kommt doch bitte und holt euch in Jesu Namen Hilfe. Seid nicht allein, wir sind ein Leib. Wir haben Leute auch hier, die viel eigene Erfahrung gemacht haben schon. Und bin ganz sicher, wir können einander helfen. Aber sucht euch Hilfe. Erstmal von Jesus natürlich. Aber der erste Punkt, es fängt damit an, dass wir es uns eingestehen. Unsere Not, unser Bedürfnis, unseren Bankrott vielleicht sogar, unsere Schwäche. Und das zweite ist, dass wir zu Jesus gehen damit. Im Gebet. Das ist, was Maria hier macht. Es klingt sehr simpel, aber wie oft ist das das Letzte, was wir tun? Wenn alles andere nicht funktioniert hat, alles andere fehlgeschlagen ist und wenn wir endlich am Ende von uns selbst sind, wir nehmen uns selbst viel zu wichtig. Und wenn wir auch am Ende von allem anderen sind, wenn wir beim Seelsorger waren und es versucht haben, mit einem Bierchen zu lösen, das Problem und einen Urlaub gemacht haben und alles andere, was uns sonst noch eingefallen ist, wenn wir wirklich am Ende sind, dann laufen wir zu Jesus. Oh ja, der ist ja auch noch da. Oh. Wenn du jetzt nichts machst, Herr, dann sind wir wirklich fertig. Doof eigentlich, oder? Lass uns schnell zu Jesus laufen mit unserem Problem. Uns von ihm abhängig machen. Ihm sagen, Herr, ich bin's nicht, aber du bist der ich bin. Du bist der Retter. Du bist allmächtig, du bist fähig, dir ist alles möglich. Du kannst mit dieser Situation umgehen, du kannst mich stärken und mich tragen. Wir müssen mit dem Paulus bekennen, in mir wohnt nichts Gutes. Lest Römer 7, er hat auch lange damit gekämpft zuerst, aus eigener Kraft. Das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und oh, ich, armer Mensch, ich. Und bis er endlich sagt, in mir wohnt nichts Gutes. Wer wird mir helfen? Und er schaut endlich von sich weg nach außen auf Jesus. Und dann kann er sagen, oh Gott sei Dank. Jesus. Jesus, getrennt von dir kann ich nichts tun. Hat Jesus selbst gesagt. Jesus, ich brauche dich wie die Luft zum Atmen. Wir brauchen dich. Und jedes Wunder, die eigentlich Zeichen sind hier im Johannesevangelium, illustriert uns, wer Jesus ist. Wir haben das schon besprochen, dass Johannes sein Evangelium um 7 Ich-Bin-Aussagen aufgebaut hat und um 7 Wunder, die illustrieren. Und dieses Wunder Wasser in Wein, das wird uns illustriert in Johannes 15, oder das illustriert uns Johannes 15. Da hat Jesus gesagt, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. In Johannes 6 hat Jesus gesagt, wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Also Jesus, er ist die Antwort auf das Sehnen unseres Herzens. Er ist die Antwort auf unsere Sünde, auf unser Versagen. Er ist die Antwort für unsere Probleme. Er ist der Einzige, der unser Herz verändern kann, der uns ändern kann und unsere Umstände verändern kann. Also erstens, bekenn deine Not. Zweitens, lauf damit zu Jesus. Drittens, komm voll Glauben. Mein Glaubensschritt, den Maria hier getan hat. Ich meine, Jesus hatte bis dahin noch kein einziges Wunder getan. Maria hatte nur das Wort Gottes, was der Engel ihr verheißen hat, wer Jesus ist. Und okay, sie hatte das Zeugnis von dem sündenlosen Leben Jesu bis dahin. Aber sie hat noch kein Wunder gesehen. Und sie kommt zu Jesus voll Glauben. Und dann das vierte, was wir in diesem Vers sehen, ist, dass sie Jesus informiert hat. Jesus, der Wein ist alle. Aber sie hat Jesus nicht herumkommandiert. Wie manche Christen das gerne tun. Gott sagen, was er tun soll. Und dann, wenn er es nicht tut, dann sind sie sauer auf ihn. Nee, so läuft der Hase nicht. Das ist respektlos. Jesus ist der Herr, wir sind die Diener. Das ist das richtige Muster, nicht umgekehrt. Und er weiß so viel besser als wir, was gut und was richtig ist für unser Leben. Er hat gesagt, meine Wege sind höher als eure Wege. Und was Jesus tut, das ist viel besser als unsere Ideen. Also wollen wir ihm überlassen, was er tut und wann er das tut und wie er das tut, was er tun will. Vers 3, als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Scheint hier, dass die Maria sich mehr erhofft hat, als dass Jesus nur für Wein sorgt. Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Immer wenn über die Stunde die Rede ist, ist die Rede von seinem Erlösungswerk eigentlich. Die Zeit ist noch nicht reif dafür. Vielleicht hat Maria auf ein öffentliches Wunder gehofft hier. Zeig den Leuten öffentlich, wer du bist, dass du der Messias bist, dass du der Retter bist. Die Maria hatte Jesus als Teenager bekommen wahrscheinlich. Und wie erklärt man den anderen Menschen die Empfängnis durch den Heiligen Geist? Die Jungfrauengeburt. Hey, Mama, Papa, hey Leute, ich bin schwanger. Aber es ist von Gott. Und so Maria hat 30 Jahre ihres Lebens mit diesem Stigma gelebt und mit dieser Schmach gelebt. Dass die Leute gesagt haben, du hast deinen Sohn Jesus in Unzucht empfangen. Die jüdischen Leiter in der Auseinandersetzung mit Jesus haben ihn das an den Kopf geworfen und hat gesagt, wir sind nicht durch Hurerei geboren. Und Maria hat einen hohen Preis für ihre Hingabe an Gott bezahlt. Und vielleicht war das Marias Hoffnung hier. Oh, wenn er nur öffentlich zeigen würde, wer er ist, dann könnte ich gerechtfertigt werden hier, könnte meine Schmach loswerden. Und Jesus sagt, aber zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Das klingt ein bisschen unfreundlich in Deutsch, aber nicht im Griechischen. Sondern es ist vielleicht eher so, wenn Jesus sagt, hier Frau, so wie die Leute früher gesagt haben, die Frau Mutter. Also eher respektvoll klingt es. Roland Werner hat es so übersetzt, was hat das mit mir und mit dir zu tun, liebe Frau? Das bringt es besser rüber, wie es damals geklungen hat. Also Jesus ist hier nicht irgendwie unhöflich zu seiner Mutter. Aber was er hier tut, ist, er grenzt sich ab. Er distanziert sich. Er hat hier seinen Dienst begonnen. Da ist eine Veränderung in der Beziehung mit seiner Mutter. Er ist nicht länger unter seiner Mama. Sein Vater oder Stiefvater Josef war wahrscheinlich schon gestorben an dem Zeitpunkt. Er ist auf einer himmlischen Mission für seinen himmlischen Vater. Und die Dinge werden anders laufen, ab jetzt. Und Jesus hat gesagt, ich muss ihm vor allem anderen gehorchen und ihm gefallen. Und er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Es ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt, mich öffentlich als Messias zu präsentieren. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Sie kannte das Herz ihres Sohnes, hatte Zuversicht, dass er dem Hochzeitspaar helfen würde. Und er gibt diesen Dienern den besten Tipp, den du irgendjemandem geben kannst. Was er dir sagt, das tu. Das ist der fünfte Punkt. Sei Jesus gehorsam. Das sollte unsere Grundhaltung sein. Wenn du Gottes Wort liest, was du tun sollst oder was du nicht tun sollst, dann gehorch ihm. Wenn Gott dir etwas auf dein Herz legt, dann tu es. Egal, ob das cool ist, egal, ob das Sinn macht. Zum Beispiel, wenn du hier in Gottes Wort liest, wir hatten es gerade von der Ehe, warte bis zur Ehe, bis du sexuell aktiv wirst. Und wenn du den Mann oder die Frau deines Lebens gefunden hast, dann zieh nicht einfach so zusammen, wie es so viele machen heutzutage in unserer Gesellschaft, sondern heiratet. Oder wenn Gott in seinem Wort sagt, ihr Ehemänner liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde und die Ehefrauen ordnet auch euren Ehemännern unter, respektiert sie als Leiter, dann tu es. Tu es einfach, gehorch Gottes Wort und du wirst gute Frucht ernten. Egal, ob das populär ist, ob 50% oder 90% unserer Gesellschaft anders lebt, folge Gottes Wort. Und wenn Gott irgendwas zu deinem Herzen spricht, wenn er zu dir sagt, steig in den Bus nach Altleiningen, dann tu das. Selbst wenn es keinen Sinn ergibt. Mein Gott hat zu Philippus gesagt, in dieser Stadt, wo die Riesenerweckung war, in Samaria, und er hat zu ihm gesagt, geh in die Wüste an die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Okay, macht keinen Sinn, aber er ist gegangen. Und der Herr hatte eine himmlische Verabredung dort mit ihm und er konnte dem Eunuchen aus Äthiopien das Evangelium erklären. Und daraus ist wahrscheinlich eine ganze Kirche entstanden in Äthiopien. Oder Josua mit seiner Armee steht vor Jericho und der Herr spricht zu ihm, zieh 10-mal um die Stadt herum. 7-mal, ne? Dankeschön. Es war nur ein Test, ob er die Bibel wirklich kennt. Nee, das war gelogen. Ich habe mich wirklich versprochen. Also 6-mal sind sie rumgezogen, ohne was zu sagen. Und dann beim letzten Mal, Leute, schreit. Beim letzten Mal schreit, beim 7. Mal. Und die Mauern werden einstürzen. Das war jetzt keine gewöhnliche Kriegsstrategie. Das war außergewöhnlich. Also folge Gott, egal was. Gehorch ihm und du wirst Abenteuer und Wunder und Segen und Heil erleben. Vers 6, es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Ein Maß war so ungefähr 40 Liter. Diese Krüge waren für die rituellen Waschungen der Juden da. Ging es eigentlich weniger um Hygiene, dass man sich gewaschen hat, bevor man isst, sondern um rituelle Reinheit. Und die hatten da ganz genaue Vorschriften, wie du dich waschen musst, damit das Ganze dann koscher ist am Ende. Vers 7, und Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Das ist wieder so ein Schritt im Glauben, den diese Diener machen mussten, der menschlich gesehen nicht allzu viel Sinn gemacht hat. Hey, es fehlt uns an Wein, was bringt es, wenn wir diese Krüge mit Wasser füllen? Und dann hier im Vers 8 ist ein wirklicher Schritt im Glauben. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Speisemeister war der, der verantwortlich war für das Essen und das Trinken bei dieser Hochzeitsfeier. Der war sowieso schon super gestresst, weil der Wein alle ist. Und was, wenn du jetzt mit einem Becher voll Wasser zu ihm kommst und ihm zum Kosten bringst? Kommt er sich veräppelt vor? Also die mussten wieder Jesus gehorchen und sie mussten Jesus vertrauen, dass er irgendwas tun wird mit diesem Wasser. Dass er ein Wunder tun wird. Jesus, wenn du jetzt nichts tust, dann stehe ich wirklich blöd da. Dann bin ich geliefert. Das ist aber so ein Muster, was wir sehen im Neuen Testament. Denkt an Petrus. Der hatte gerade die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Super peinlich für einen Fischer. Und sie sitzen trotzdem so da und tun so, als würden sie ihre Netze reparieren, dass es dazu sehr auffällt und tagsüber fischt man sowieso nicht, da ist tote Hose in dem See. Niemand tut es und sie sitzen da und tun so, als würden sie ihre Netze ausbessern von der Nacht und dann kommt Jesus zu ihnen und sagt, Simon, fahr raus und wirf deine Netze aus. Und was sagt Simon? Er sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch uns bemüht und wir haben nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze herablassen. Es war eine gute Übung für später. Als sie in der Apostelgeschichte, Kapitel 3, in den Tempel gegangen sind und da saß dieser Gelähmte, dieser Mensch, der noch nie in seinem Leben gegangen ist und offensichtlich, während sie da vorbeigehen, spricht der Heilige Geist zu Petrus und gibt ihm so ein Wort der Erkenntnis, dass Jesus diesen Menschen heilen will. Und im Vers 6 Apostelgeschichte 3 lesen wir, er spricht zu diesem Menschen im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark und er sprang auf, konnte gehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Puh, ist nochmal gut gegangen, ne? Aber was, wenn ich jetzt zu dem sage, im Namen Jesu des Nazareas, geh umher und ich greife ihn bei der Hand und er wird nicht geheilt. Sondern ich ziehe ihn und er fliegt einfach nur auf die Schnauze. Was dann? Oder was, wenn ich bei Tag rausfahre und meine Netze auswirf, hier vor allen Fischerkollegen, und ich fange nichts? Dann habe ich mich total zum Affen gemacht. Und warst du schon mal in so einer Situation? Ich hoffe jeder, weil das ist das Leben im Glauben. Jesus wird dich und mich immer wieder in unserem Leben in solche Situationen führen, wo wir abhängig sind von ihm. Und wenn er nichts tut, dann sind wir totale Affen. Dann stehen wir total blöd da. Und wir sind herausgefordert, einen Glaubensschritt zu machen. Also von mir aus, Heiliger Geist, spricht zu deinem Herzen und gib dir ein Wort für den so und so. Gehe hin und sage ihm das und das. Ja, ist es wirklich deine Stimme? Was, wenn es nicht von dir ist, sondern einfach die Pepperoni-Pizza von gestern und es kommt von mir oder so? Was ist, wenn ich dem jetzt irgendwas sage und es ist total peinlich? Und oh. Oder der Herr sagt, geh zu dem Mann in den Bus, der hier drei Reihen vor dir sitzt und sage ihm, Jesus liebt dich. Wie wird er reagieren? Und du sagst zu deiner Familie oder deinen Freunden, du sagst, hey, Jesus hat verheißen, dass er mich versorgen wird und ich vertraue ihm. Und dann liegt die Rechnung auf dem Tisch, die du nicht bezahlen kannst. Oder ihr habt keine Kohle mehr, was zum Essen zu kaufen. Und du bist so ein Mann des Glaubens und du sagst, lasst uns Jesus vertrauen. Wartet nur, Jesus wird uns versorgen. Und wenn es in der letzten Sekunde ist. Und dein ganzer Ruf, deine ganze Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel, dein ganzer Glaube. Und oh Mann, was, wenn jetzt nichts passiert? Wenn die Leute dich auslachen? Und Georg Müller berichtet viele solche Begebenheiten zum Beispiel, wo sie im Glauben den Tisch gedeckt haben, in diesem Waisenhaus mit 2000 Kids und die hatten nicht genug zu essen. Sie hatten nichts zu essen und sie haben im Glauben den Tisch gedeckt. Und in letzter Sekunde klopft es an der Tür und irgendwer bringt was vorbei und Gott versorgt. Aber solche Situationen, du kannst das eigentlich nicht wirklich leisten, aber trotzdem im Glauben gibst du den Zehnten oder was immer Gott dir aufs Herz gelegt hat, zu geben fürs Reich Gottes. Oder dein Konto ist eh schon im Minus. Und dann spricht Gott zu dir und sagt, hey, gib das letzte Geld, was du noch in deiner Geldbörse hast, gib es dem so und so. Mach dir keine Sorgen, ich werde für dich sorgen. Hier im Namen Jesu und du gibst dein letztes Geld her. Und seht es hier in der Geschichte von Petrus und dem Gelähmten, dass Jesus die Füße des Gelähmten erst stark gemacht hat, nachdem der Petrus zu ihm gesprochen hat und ihn bei der Hand genommen hat, um ihn aufzurichten. Petrus ist nicht da gestanden und hat den Mann angeschaut und hat gesehen, wie seine Füße wachsen, seine Beine stark werden und hat gesagt, oh, Jesus will ihn heilen, okay, steh auf im Namen Jesu. Nee, alles, was er hatte, war Gottes Wort. Das war alles, woran er sich festhalten konnte. Und so ist es normalerweise in unserem Glaubensleben. Wir müssen zuerst Glaubensschritte machen, bevor Jesus eingreift und das Wunder tut. Zuerst den Schritt im Glauben. Hebräer 11 steht, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also erst ein Schritt im Glauben. Du hast riesen Stress in deiner Ehe und der Herr spricht zu dir, lieber Ehemann, Epheser 5, liebe deine Frau wie Christus die Gemeinde und der Heilige Geist spricht zu deinem Herzen, okay, das ist, wie du konkret sie lieben kannst, das ist, was ich von dir will. Oder du Ehefrau, der Herr spricht zu dir auch in Epheser 5, achte deinen Mann und er zeigt dir ganz konkret, indem du das tust oder das und das nimmer tust. Oder er spricht zu dir und sagt, geh hin und bitte um Vergebung. Oder was noch schwieriger ist, vergib, wo er dich verletzt hat. Und du sagst, oh Herr, ich bin so ein leerer Tonkrug. Ich kann nicht mehr, ich habe nicht die Kraft, das zu tun. Und der Herr erinnert dich an sein Wort, 2. Korintherbrief, dass er in den Schwachen stark ist. Und an Philipper 4, 13, wo er sagt, oder Paulus sagt, das alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Und du weißt, Gott wird dir immer die Kraft geben, das zu tun, wozu er dich berufen hat. Und er erinnert dich an Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, um meine Zeugen zu sein. Und dann hast du eine Entscheidung. Du kannst entweder alles hinschmeißen und aufgeben und Gott nicht gehorchen, oder du kannst wieder Petrus sagen, okay, ja, auf dein Wort hin will ich diesen Schritt tun. Und ich will es wagen. Vertrauen darauf, dass du mich zurüsten wirst, dass du mir die Kraft geben wirst. Und die Erfahrung ist, erst wenn du diesen Schritt tust im Glauben, während du hingehst, während du den Mund aufmachst, merkst du plötzlich, dass der Heilige Geist da ist und dich kräftigt und da ist neue Energie da, neue Kraft und neue Freude sogar. Und Gott befähigt dich zu tun, wozu er dich berufen hat. Carrie ten Boom, ich denke, ich habe das schon mal erzählt, hat diese Begebenheit berichtet. Sie war mit ihrer Familie, die haben Juden versteckt und sind in KZ gelandet und ihr Vater ist umgebracht worden und ihre Schwester war im gleichen Frauen-KZ wie sie und sie ist umgekommen. Die Corrie hat, glaube ich, als einzige von der Familie überlebt. Und dann Jahre später auf einer christlichen Konferenz, wo sie die Sprecherin war, kommt nach der Veranstaltung ein Mann auf sie zu und es war einer dieser KZ-Aufseher, der mitbeteiligt war am Tod ihrer Schwester. Und er kommt auf sie zu und erzählt ihr, dass er zu Jesus gefunden hat, dass er jetzt auch gläubig geworden ist und er bittet sie um Vergebung und streckt seine Hand aus und Corrie berichtet, dass in ihr alles kalt war und sie war so leer und dieser ganze Hass und dieser ganze Schmerz ist wieder hochgekommen und allein im Glauben hat sie die Hand ausgestreckt auf Gottes Wort hin und hat die Hand dieses Mannes ergriffen. Und sie hat erzählt, als sie das getan hat, hat sie plötzlich gespürt, wie die Liebe Gottes durch sie strömt. Und sie hat diesen Menschen einfach geliebt, wie sie noch nie jemanden zuvor geliebt hat. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Aber das ist erst passiert, als sie die Hand ausgestreckt hat im Glauben. Das ist Leben im Glauben. Das ist, wie das funktioniert. Es gibt dieses alte englische Kirchenlied, da heißt es, Trust and obey, there is no other way. Also vertraue und gehorche, es gibt keinen anderen Weg. So sieht das Glaubensleben aus. Und dann der siebte Punkt hier, auf dem Weg zu dem Wunder, das ist Jesu Punkt. Du darfst dir sicher sein, dass Jesus dich nicht im Stich lassen wird. Dass Jesus dich nicht enttäuschen wird. Du darfst dir sicher sein, dass Jesus 100% zu seinem Wort und zu seinen Verheißungen stehen wird. Wenn du ihm vertraust und wenn du ihm gehorchst, dann wirst du Abenteuer erleben mit Jesus. Dann wirst du Wunder erleben in deinem Leben und du wirst gesegnet sein. Und das Wasser, das wurde zu Wein. Er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister und sie brachten es. Und als der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie trunken geworden sind, wenn die schon alle so ein bisschen beschwipst sind und die Sache nicht mehr so mitkriegen, dann den geringeren. Hier aus dem Tetrapack vom Aldi. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Was Jesus macht, das macht er gut. Hä? Und seht hier den Überfluss. Jesus hat hier mindestens 480 Liter Wein produziert. Wahrscheinlich um die 600 Liter. Das ist ganz gut für so ein Fest von einem kleinen Dorf. Hätte noch viel länger gereicht als die 7 Tage. Überfluss, den Jesus produziert. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger und dort blieben sie nicht viele Tage. Ein verborgenes, privates Wunder. Die Diener haben es gesehen, die Jünger haben es offensichtlich mitgekriegt und sie glaubten an ihn. Jesu erstes Wunder. Wasser zu Wein gemacht. Es war nicht nur ein Wunder, es war ein Zeichen, was uns auf Jesus hinweist, auf ihn. Wein und Wasser, das sind zwei Flüssigkeiten, die voller Symbolik sind in der Bibel. Erstens, wenn wir an Wein denken, können wir an das letzte Abendmahl denken, ne? Wo Jesus gesagt hat, dieser Wein, der symbolisiert mein Blut. Das Leben, was ich für euch gegeben habe. Und Jesus füllt diese rituellen Reinigungsgefäße der Juden mit Wein. Ich denke, dass uns das sagt, dass äußere Religiosität, Rituale, Reinigungswasser, das bringt es nicht. Das kann nichts für dich tun. Wenn du wahre Vergebung haben willst von deiner Schuld, wenn du rein werden willst vor Gott, dann brauchst du Jesus. Denn nur er ist für deine Schuld gestorben. Nur er hat deine Sünden wirklich reingewaschen und nur er kann dich in Beziehung mit Gott bringen. 1. Johannes 1, Abvers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Zweite Symbolik, die ich hier sehen kann, ihr wisst, Wasser ist oft ein Bild für den Heiligen Geist im Neuen Testament. Und Wein ist sehr oft mit Freude assoziiert, wie ich schon gesagt habe. Und dann kann ich noch an 2. Korinther 4 denken, wo der Paulus von sich selbst, also von uns, von unserem Leib, als irdene Gefäße spricht. Wir sind so irdene Gefäße, so leere Krüge, wir sind leer. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen, dass er uns füllt mit dem Heiligen Geist, mit dem Wasser seines Heiligen Geistes, dass er in uns kommt und auf uns kommt und uns zurüstet und uns stärkt. Und wenn der Heilige Geist es tut, dann werden wir nicht nur volle Gefäße, sondern überfließende Gefäße. Johannes 7, Vers 27, da sagt Jesus, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Also wir sind leer, wir strecken uns aus nach Jesus, nach seinem Heiligen Geist. Der Geist füllt uns und wir werden nicht nur selbst erfüllt, sondern da ist genug da, dass noch andere daraus schöpfen können und auch erfrischt werden. Und das Resultat davon ist dann die Freude im Heiligen Geist. Und wir Menschen, wir sind dazu geschaffen, mit Jesus zu leben. Wir sind dazu geschaffen, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Das ist das normale Christenleben eigentlich. Leben im Glauben, dass wir ihn erfahren und sein Wirken erleben. Und wie tun wir das? Lass uns nochmal kurz wiederholen zum Abschluss. Erstens bekennen wir unsere Lehre und wir strecken uns zu ihm aus. Zweitens, wir laden Jesus ein in unser Leben, in unsere Ehe, in diese Situation, was immer es ist, zu kommen, in der wir seine Wunder brauchen. Drittens, wir müssen im Glauben kommen. Viertens, sag ihm dein Problem, aber sag ihm nicht, was er tun soll oder tun muss. Vertraue ihm da einfach. Fünfter Punkt war, tu, was er dir sagt. Sei schlicht und einfach gehorsam dem, was Gott dir sagt. Nicht deinem Partner, nicht irgendwem anderen, sondern dir. Was sagt Gott dir in seinem Wort? Oder was spricht er zu deinem Herzen? Und dann das Sechste ist, mach praktische, konkrete Schritte im Glauben. Muss praktisch werden. Und dann ist der siebte Punkt, dann wirst du die Treue Jesu erfahren und seine Wunder erleben und er wird seinen guten Wein in deinem Leben hervorbringen. Amen. Wir wollen noch Abendmahl feiern zum Abschluss und dann das denken, was Jesus für uns getan hat.